Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Risse im Rohrsystem des Kernkraftwerks Neckarwestheim 2 beschäftigen uns zu Beginn der Sendung. Außerdem blicken wir nach Tschechien, kurz vor der Abstimmung über ein Legehennenverbot und beziehungsweise ein Verbot der Haltung, der Batteriehaltung der Legehennen. Wir suchen nach Alternativen für das Einmalgeschirr, Mehrweg statt Einweg, und besuchen alte Wasserkulturlandschaften als artenreichen Lebensraum im Pfälzerwald. Der Verbrauchertipp kümmert sich um die Altersrente, die rechtzeitig beantragt werden muss. Im Block 2 des Atomkraftwerkes Neckarwestheim in Baden-Württemberg gab es schon öfter Probleme mit Korrosionsschäden an Heizrohren. Die Risse im Dampferzeuger könnten im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Kühlung des AKWs ausfällt, was im allerschlimmsten Fall eine Kernschmelze zur Folge hätte. Diese Risse im Rohrleitungssystem des Dampfkühlers machen nicht nur den Umweltschützern und Anwohnern Sorge. Zur Stunde tragen aber diese, der BUND und mehrere Bürgerinitiativen, ihre Bedenken vor. Und Thomas Wagner hat dieses Seminar verfolgt im Netz. Herr Wagner, welche sind denn die Forderungen der Umweltschützer und Anwohner?
Ja, die erheben nicht nur Forderungen, sondern die stellen einen konkreten Antrag. Und zwar steht da drin, dass man im besten Fall eigentlich dieses AKW abschalten sollte. Aber das sei, sagen sie selber, sehr unrealistisch. Und deswegen schieben sie einen zweiten Antrag, ein zweites Forderungspaket hinterher. Und da steht einfach drin, dass man diesen Dampftauscher, dass man diese Rohre austauschen soll. Und zwar vor der heute anstehenden, im Rahmen der heute anstehenden und beginnenden Revision. Und das sei eben ganz wichtig, weil seit Jahren bereits dieses Problem erkannt worden sei und nichts habe sich getan. Und das sei eine sehr gefährliche Situation, sagt zum Beispiel Armin Simon, er ist Sprecher der Anti-Atomkraft-Bewegung ausgestrahlt.
Wenn nur ein einziges Heizrohr davon bricht, ist es bereits ein Auslegungsstörfall. Ein Auslegungsstörfall ist ein Störfall, der sozusagen auf dem Papier, den das Kraftwerk auf dem Papier gerade noch beherrschen kann. Kommt es dazu, dass mehr als ein Heizrohr beschädigt ist, die Möglichkeit besteht immer, weil die beschädigten Heizrohre dann umherschlagen, dann ist es bereits ein auslegungsüberschreitender Unfall. Wir haben es zu tun mit einem unbeherrschbaren Kühlmittelverluststörfall, der bis hin zur Kernschmelze führen kann.
Nun ist es ja so, dass es schon ein konkretes Abschaltdatum gibt im Zuge des Atomausstieges. Das ist der 31. Dezember 2022. Und da könnte man natürlich sagen, warum wartet man nicht bis dahin und hat sich das Problem von selbst erledigt? Aber das komme gar nicht in Frage, sagen die Sprecher der drei Organisationen, die sich da heute Vormittag zu Wort gemeldet haben. Unter anderem der BUND und deren Landesgeschäftsführerin Silvia Pilarski-Grosch.
Wir stellen deshalb den Antrag jetzt, um zu zeigen, wir schauen weiterhin, auch wenn in 2,5 Jahren abgeschaltet werden soll. Käme ja auch niemand auf die Idee zu sagen, ich habe hier in meinem Haus ein Leck oder einen Riss in meiner Gasleitung, ich ziehe aber bald aus, also mal ein bisschen Tesa drauf und es langt. So ist im Moment die Situation beim Atomkraftwerk Neckarwestheim. Mindestens 2 Dampferzeuger als, wie schon beschriebene, zentrale Schnittstellen sind beschädigt und insofern muss gehandelt werden.
Ja, und das fordern die Initiatoren dieses Antrages, über den nun die Atomaufsichtsbehörde, das ist in diesem Fall das grüngeführte baden-württembergische Umweltministerium, entscheiden muss.
Nun gibt es das Problem ja schon etwas länger. Warum gerade heute dieser Termin?
Ich habe es kurz angesprochen. Heute Nachmittag wird das Atomkraftwerk Neckarwestheim 2 erst einmal abgeschaltet vom Netz genommen im Zuge der jährlich anstehenden Revision. Die dauert so ungefähr einen Monat. Ganz genau weiß man das nicht, denn man weiß nicht, wie viel Zeit es braucht, auch die angesprochenen Schwachstellen genau zu analysieren. Und das war für die Initiatoren der willkommene Anlass zu sagen, im Zuge der Revision muss jetzt auch über diesen Antrag entschieden werden und im Zuge der Revision muss da auch sehr genau hingeschaut werden, wie heftig die Schäden wirklich sind. Also die Initiatoren sprechen davon, dass 300 Rohre der insgesamt über 4.400 Rohre schon zu über 90% angegriffen sind, also 90% ihrer Festigkeit, ihrer Dicke verloren haben. Und das sei ein sehr bedenklicher Zustand, über den nun die heute beginnende Revision Aufschluss geben soll.
Was sagt denn das grün geführte baden-württembergische Umweltministerium zu diesen ganzen aufgezeigten Defekten?
Ja, man sagt, man gehe mit dieser Angelegenheit sehr transparent um. Man hat das auch auf der Webseite veröffentlicht, dass es da Probleme gibt, eben mit dieser Rohrstärke. Aber man verweist eben auch auf die Revision. Man verweist auch darauf, dass man schon was getan hat, nämlich dass man mit bestimmten Chemikalien das Rohrsystem geflutet und gespült habe, um eben diese Prozesse, die zur Verdünnung der Rohre führen, um die zu stoppen. Und das habe auch Teilerfolge gebracht. Und bedenklich im Sinne, dass da jetzt konkrete Gefahren aussehen, sei der Zustand nicht. Ja, und ein Sprecher der NBW sagt, naja, wir haben ja heute die Revision, die heute gestartet wird, und die dient ja dazu, erstmal Schwachstellen aufzuzeigen, und erst danach könne man eigentlich über weitere Maßnahmen, also was da gemacht werden soll, Austausch des Dampfstrahlers und so weiter, entscheiden.
Anwohner und Umweltschützer machen sich Sorgen um die Risse im Rohrsystem im Block 2 des Atomkraftwerkes Neckarwestheim. Thomas Wagner hat für uns die Pressekonferenz besucht und alles Wichtige zusammengetragen. Vielen Dank dafür. Heute entscheidet das tschechische Abgeordnetenhaus über ein Verbot der Käfighaltung von Legehennen. Und Tierschützer rechnen sich große Chancen aus, dass die kritisierten Haltungsbedingungen für Hennen bald besser werden. Bislang haben in Europa nur Deutschland, Österreich und die Schweiz ein entsprechendes Verbot. Aus Prag berichtet für uns Kilian Kirchgessner.
Der Käfig steht vor dem Abgeordnetenhaus mitten in Prag. Ein Legehennenkäfig, vergrößert auf menschliche Dimensionen. In ihm sitzt Tag und Nacht ein Tierschützer, um zu protestieren. Draußen vor dem Käfig steht Marek Worschilka, Chef des tschechischen Tierschutzvereins Obras.
So leben die Legehennen wirklich. Da sind 20 Legehennen in einem winzigen Käfig, wo sie nicht einmal die Möglichkeit haben, ihre Flügel auszubreiten. Wir sagen, das ist nicht etwas, das im 21. Jahrhundert tolerierbar ist.
Jetzt könnten die Tierschützer zu ihrem Ziel kommen. Die Parlamentarier entscheiden darüber, ob sie die Käfighaltung verbieten wollen. Die Entscheidung hätte weitreichende Konsequenzen. Bislang leben 4 Millionen der insgesamt 5 Millionen tschechischen Legehennen in Käfigen. Entsprechend hart umkämpft ist das vorgesehene neue Gesetz. Dagegen hat sich beispielsweise der Landwirtschaftsminister Miroslav Toman positioniert. Wenn es zum Verbot kommen sollte, dann bitte auf Ebene der Europäischen Union. Sonst sind unsere Betriebe der Konkurrenz aus Ländern ausgesetzt, die sich mit Tierschutz nicht weiter beschäftigen. Vor allem aus Polen und der Ukraine könnten die Eier kommen, fürchten tschechische Bauern. Bislang hingegen kommen fast alle in Tschechien verbrauchten Eier aus dem eigenen Land. Tierschützer Marek Worschilka hingegen sieht in dem möglichen Verbot eine Chance.
Jemand muss der Erste sein, und ich glaube, wir haben hier eine Chance, einen guten Beispiel zu zeigen, auch für die anderen Länder. Wir sind jetzt 30 Jahre nach dem Ende der kommunistischen Regierung. Wir sind so stark und reich genug, dass wir sagen können, ja, wir können auch Tiere so schützen, wie das Deutschland und Österreich geschafft haben.
Dort gibt es bereits Gesetze, die die Käfighaltung verbieten. Mit diesen Ländern allerdings könne man sich nicht vergleichen, argumentiert Martin Piecher vom Bauernverband. Tschechien und generell die Länder in Mittel- und Osteuropa sind Märkte, wo die Kunden stark auf den Preis fixiert sind. Natürlich gibt es diese Umfragen, nach denen sie keine Käfighaltung wollen, aber entscheidend ist ihr Einkaufsverhalten. Fast 80% der Tschechen, so zeigte unlängst eine Umfrage, lehnten die Käfighaltung ab. Warum aber werden die Eier dann trotzdem im großen Stil gekauft? Tierschützer Marek Worschilka hat eine Erklärung.
Es gibt jetzt nicht genug von alternativen Eiern. Und das akzeptieren wir auch, weil es nicht möglich ist, die Betriebe über Nacht umzubauen. Man muss den Bauern ein paar Jahre geben, damit sie die Betriebe umbauen.
Wenn das Gesetz durchkommt, wird es voraussichtlich eine Übergangsfrist bis zum Jahr 2027 vorsehen.
Aus Prag berichtete Kilian Kirchgessner. Um überhaupt irgendwie durch die Zeit der Corona-Beschränkungen zu kommen, haben viele Restaurants Speisen zum Mitnehmen angeboten. Auch in der Hinsicht schadet Corona dem Umweltschutz. Denn der Verpackungsmüll, der allein für ein Mittagsgericht für 4 Personen entsteht, ist enorm. Denn jedes Gericht, jede Soße und der Salat müssen einzeln verpackt werden. Die Alternative zu Kunststoffbehältnissen sind mitgebrachte Dosen oder Becher, die wiederverwendet werden können. Mehrweg statt Einweg, also eigentlich nichts Neues. Ein Online-Seminar, speziell auch an Gastronomen adressiert, wollte darauf aber noch einmal hinweisen. Und wie nötig das ist, das hat unsere Reporterin Daniela Siebert recherchiert.
Ich bin am Bundesplatz, ganz in der Nähe unseres Berliner Funkhauses. Hier sind sehr viele Restaurants. Und das Ergebnis, was Speisen außer Haus angeht, in mitgebrachten Behältern, wenn man sich hier so umhört, ist ernüchternd. Der Italiener sagt, kommt bei uns gar nicht vor, Kopfschütteln. Der Mexikaner sagt, Speisen außer Haus gibt es bei uns nur per Lieferando, also Lieferdienst. Der Einzige, der sagt, kann damit das anfangen mit dem Thema, ist der Chinese auf der Ecke, Le Moon. Da erzählt der Kellner, dass es extrem selten vorkommt. Aber er freut sich.
Sehr selten. Manche, das bringen auch, ja, wir auch gerne. Ja. Und wir freuen uns, ja, weil es so kann auch Verpackung sparen. Ja.
Insgesamt ist der Lebensmittelverband Deutschland da schon weiter als die Menschen in Wilmersdorf. Und das will etwas heißen, denn der Verband repräsentiert die gesamte Branche, von den Bauern bis hin zu Nestlé, von der Chemie bis hin zur, Achtung, Verpackungsindustrie. So stellte es Sieglinde Steele vom Lebensmittelverband im Webinar als durch und durch zeitgemäß dar, von Einwegverpackungen umzusteuern hin zu Mehrwegverpackungen.
Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Die Gesellschaft möchte weg von zu viel Verpackungsmüll. Sie ist bereit, auch einen Beitrag zu leisten und auch Unternehmer, Lebensmittelunternehmer wollen diesen Weg mitgehen.
Tatsächlich hat der Lebensmittelverband schon 2018 begonnen, der Gastronomie durch Merkblätter Hilfen an die Hand zu geben, wie sie den Außerhausverkauf mit kundeneigenen Gefäßen ermöglichen kann. Am Anfang stand ein Merkblatt zu Kaffeebechern, Stichwort Coffee to go. Im März dieses Jahres folgte ein Merkblatt zu Mehrwegbehältnissen und kurz darauf ein weiteres zu Poolgeschirr. Das sind Mehrweggefäße, für die die Kunden ein Pfand bezahlen, die sie in mehreren Restaurants zurückgeben können. Kernbotschaft des Verbandes in allen Fällen.
Dieses DGB-Geschäft kann man auch mit kundeneigenen Behältnissen abwickeln und durchführen. Das ist möglich, das ist erlaubt. Da gibt es keine Corona-seitigen Restriktionen und das hilft, den Berg an Einwegmaterial zu vermeiden, der sich ja aber in der Tat dann doch ergeben hat.
Gleichwohl müssten natürlich Hygienevorschriften eingehalten werden. Wie das möglich ist, erklären die Merkblätter den Restaurantbetreibern. Etwa mit dem Tipp, Tabletts zu benutzen, auf die die Kunden ihre mitgebrachten Schüsseln und Behälter stellen können. Und auf dem sie dann auch während des ganzen Füllvorgangs bleiben. Denn ganz banal ist der Umgang mit den Mitbringseln der Kundschaft nicht. Sieglinde Steele.
Dieser unbekannte, obskure Gegenstand, der möglicherweise von außen kontaminiert ist, den eben so behandeln, dass er nicht im Betrieb herumgetragen wird, dass er nicht unnötig mit Kontaktflächen im Betrieb in Berührung kommt, bloß nicht auch mit Lebensmitteln. Das heißt, die Situation der Kreuzkontamination vor Augen haben, dass es die potenziell gibt.
Doch auch die Verbraucher müssen ihren Teil beitragen, damit das Modell funktioniert. Beispiel Kaffeebecher.
Sorgfalt walten lassen und alles dafür tun, dass die Becher, die man jetzt mitbringt, auch sauber sind. Damit erleichtert man ja auch dem Bedienpersonal und dem Unternehmer das Leben, wenn das einfach erkennbar ist.
Bei den Servicekräften andere Behältnisse über die Theke reicht, sollte auch noch mehr beachten, vor allem bei den Deckeln.
Wenn es irgend geht, dann sollte der Kunde den Deckel in der Hand behalten und das befüllte Gefäß dann selbst wieder verschließen, wenn es geht, eben möglichst wenig über die Theke reicht.
Ich nehme eine zweite Stichprobe in Berlin-Mitte, wie viel Mehrweggeschirr die Berliner für Speisen außer Haus nutzen, in der Reinhardtstraße. Hier haben sich zahllose Geschäfte auf das schnelle Mittagessen für die Büroangestellten aus der Umgebung eingestellt. Mitnehmen im eigenen Geschirr? Nein, das macht hier keiner, erfahre ich in etlichen der Lokale. Nur in einem Bistro verweist die Kellnerin auf 3 Stammgäste, die quasi täglich mit der eigenen Schüssel kommen. Alle anderen nie. Ganz anders die Asiatin, die sich in ihrem Lokal auf veganes Essen spezialisiert hat. Das mitgebrachte Gefäß, das sei bei ihrer Kundschaft normal. Manchen habe sie sogar selbst Porzellan dafür geschenkt. Und wer regelmäßig mit eigenen Behältnissen komme, dem gebe sie sogar einen Rabatt beim Preis. Schließlich spare sie so ja auch Geld. Der Eindruck passt ganz gut zu der Quintessenz, die die Expertin vom Lebensmittelverband Sieglinde Steele formuliert. Danach ist Speisen mitnehmen in Mehrwegverpackungen eigentlich nur eine Frage des Wollens.
Man darf und man kann auch. Es ist kein Hexenwerk.
Mehrweg statt Einweg, eigentlich nichts Neues, aber in Corona-Zeiten muss man nochmal neu darauf hinweisen. Daniela Siebert hat das für uns gemacht. Im gesamten Südwesten Deutschlands werden sie Wooge genannt. Diese Teiche unterschiedlicher Größe und Funktion. Im Pfälzerwald werden solche Wogen mit Schleusen versehen und zum Holztransport genutzt. Sogenannte Triftbäche transportierten Brennholz von dort zum Vorderpfalz. Entstanden ist daraus ein kulturhistorisches Teich- und Bachsystem, das vielen auch bedrohten Tier- und Pflanzenarten wie der blutroten Heidelibelle oder Schlangenwurz letzte Refugien bietet. Doch diese Biotope sind bedroht, wenn die alten Dämme, Schleusen oder auch die Mauern verfallen. Das Umweltministerium in Rheinland-Pfalz fördert die Wiederherstellung dieser alten Wasserlandschaft an ausgewählten Orten. Anke Petermann hat ein fertiges Projekt in Elmstein besucht.
Ein besonderes Stück Pfälzerwald. Der kleine Legelbach rinnt einen Hang hinab, mündet in einen Teich, ein Woog. Dessen Wasseroberfläche ist komplett mit grünen Blättern bedeckt. Doch wer denkt, die umstehenden Buchen hätten schon Laub abgeworfen, liegt falsch. Die Blätter im Wasser gehören zu einem Teichgewächs.
Das ist also das sogenannte Kammleichkraut. Das ist ein bestimmtes Laichkraut, was hier oft im Pfälzerwald in den Wogen zu finden ist.
So Holger Schindler vom Gewässerbüro ProLimno. Das hat das Projekt Woge und Triftbäche im Naturpark Pfälzerwald für das Mainzer Umweltministerium begleitet. Schindler deutet erneut auf den Woog und die Wasserpflanzen, Lebensraum für seltene Arten.
Wir sehen hier vorne auch Libellen, kleinere Libellen fliegen. Da sieht man sie jetzt, die frühe Adonisjungfer. Also das ist eine rote Libellenart, aber eine kleine Libellenart, die kann sich natürlich bestens auf diesen Blättern niedersetzen und dort auch Eier legen. Also im Prinzip ist das auch ein kleines Biotop,
das sich erst nach Ende der holzwirtschaftlichen Nutzung des Woogs entwickeln konnte. Denn zur Nutzung im 19. Jahrhundert gehörte das Wasser regelmäßig durch eine Schleuse in das sandsteingefasste Becken darunter abzulassen. Wer die neue Umweltbildungs-App Trifterlebnis runterlädt, bekommt das sogenannte Toosbecken von einem historischen Triftknecht erklärt.
Damit wird Kraft aus dem Wasserschwall genommen und dem Kanal kann sich eine schöne Welle aufbauen.
Für den Holztransport. 1829 ist in den roten Sandstein des Toosbeckens geritzt. Das lässt sich vom neu gebauten Holzsteg gut erkennen. Holger Schindler blickt vom Steg auf das Becken.
Der Sandstein, das war das örtliche Material und das ist mittlerweile nach 200 Jahren sehr intensiv bewachsen mit Moosen, mit Farnen, hier zum Beispiel Brunnenlebermoos, mit Wassermoosen, teilweise mit Moosen, die einfach nur die Luftfeuchte brauchen.
Wenn ihr euch nun umdreht, seht ihr den kanalisierten Bach und links und rechts davon die ebene Fläche. Das ist wieder ein Bollerplatz, auf dem ungefähr 800 Klafter Holz lagern können. Ja, ich weiß, heute stehen da Bäume drauf und man kann nicht mehr richtig erkennen, was das zu meiner Zeit war.
So die fiktiven Worte des Triftknechts, der hier vor knapp 100 Jahren Stunden am Rand des kanalisierten Bachs stand und vorgespaltenes Scheitholz einwarf. Für den Transport von ganzen Stämmen wie im Schwarzwald waren die Pfälzer Triftbäche zu klein. Dennoch eine riesige Ingenieursleistung, findet die Mainzer Umwelt- und Forstministerin Ulrike Höfgen.
250 Kilometer etwa Triftbäche im Pfälzerwald. Also hier war eine große Aufgabe des Pfälzerwaldes, diese Versorgung der Bevölkerung, aber auch der Wirtschaft mit Brennmaterial sicherzustellen.
Bis in die Vorderpfalz und die badische Metropole Mannheim. Gut, dass vom Pfälzerwald überhaupt noch was übrig ist, witzelt die Grünen-Politikerin. Ihr Ressort steuert 500.000 Euro für das Projekt bei, sichert damit den Lebensraum für bedrohte Insekten, Amphibien, Fische und Pflanzenarten. Das Bach-Neuenauge oder die immergrüne Sumpfkaller, Schlangenwurz genannt, gehören dazu. Kanäle als Biotope? Kein Widerspruch, sagt Holger Schindler von ProLimno.
Da heilt die Zeit tatsächlich die Wunden. Also es ist so, dass natürlich im Ausbauzustand das Ding sehr ein starker Eingriff war. Und mittlerweile nach 200 Jahren oder nach 100 Jahren ohne Benutzung ist es so überwachsen, dass es wieder wie ein Fels angenommen wird von der Natur. Sandstein gehört hierhin, das wird durch die örtliche Flora angenommen und überwachsen. Und das gibt ja auch dieses schöne Gesamtambiente, was so ein bisschen wie verwunschene Ruinen aussieht.
Zugänglich sind die Öko-Ruinen des Legelbachtals jetzt über knapp 12 Kilometer Rundwanderwege, die von der Trifterlebnis-App mit Erläuterungen begleitet werden. Wer dort noch nicht genug Forsthistorie mitbekommen hat, kann das Waldarbeitermuseum in Elmstein besuchen.
Anke Petermann über Woge und Triften.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nach einem langen Arbeitsleben folgt der Ruhestand. Ein mit der gesetzlichen Altersrente und hoffentlich auch Freude verbundener Lebensabschnitt, den so mancher herbeisehnt. Aber auch wenn man jahrzehntelang Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, gibt es die Altersrente nicht automatisch mit Erreichen des Renteneintrittsalters. Was viele nicht wissen, die Rente muss in jedem Fall beantragt werden. Und zwar rechtzeitig, denn sonst kann es zu Verzögerungen bei der Auszahlung oder noch schlimmer zu Einbußen kommen. Was Sie beachten müssen, das hat uns Klaus Deuse im Verbrauchertipp zusammengefasst.
Nach der letzten Gehaltsüberweisung fließt nicht nahtlos die erste Rentenzahlung auf das Konto eines Ruheständlers, sagt Dirk Wilze von der Deutschen Rentenversicherung.
Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich nur auf Antrag erbracht werden. Deshalb müssen unsere Kunden unbedingt einen Antrag stellen, um ihr Rentenverfahren einzuleiten.
Nur wer schon vorher eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente erhalten hat, muss keinen neuen Antrag stellen. In dem Fall wird lediglich nachgefragt, ob sich Änderungen ergeben haben. Auf den Ruhestand steuert übrigens niemand unvorbereitet zu, betont Dirk Wilze.
Ab dem 55. Lebensjahr verschicken wir automatisch alle 3 Jahre eine persönliche Rentenauskunft. Sie erhält unter anderem eine Übersicht aller gespeicherten Versicherungszeiten, Angaben der zu erwartenden Rentenhöhe und allgemeine Hinweise zum Rentenanspruch.
Diese persönlichen Rentenauskünfte sollte man aufbewahren und zugleich regelmäßig überprüfen, ob die aufgeführten Angaben über die Versicherungszeiten stimmen. Im Zweifelsfalle ist es ratsam, sich mit der Rentenversicherung in Verbindung zu setzen. Sie können auch Anlass sein, die Altersbezüge durch private Vorsorge noch aufzustocken. Rückt der Abschied vom Berufsleben näher, sollte man rechtzeitig einen Termin für den Antrag auf Altersrente vereinbaren. Im Internet findet man unter Deutsche Rentenversicherung die nächstgelegene Beratungsstelle mit Telefonnummer und Öffnungszeiten.
Wir empfehlen, den Antrag rund 3 Monate vor Rentenbeginn zu stellen. So können wir gewährleisten, dass die Rente pünktlich zum Rentenbeginn überwiesen wird.
Zu den benötigten Unterlagen gehören neben Personalausweis, Rentenversicherungsnummer und Versichertennummer der Krankenkasse unter anderem Nachweise für den Besuch von Fachhochschulen, Universitäten oder die Anerkennung von Ausbildungszeiten. Lücken im Erwerbsleben, also zeitweilige Arbeitslosigkeit, lassen sich durch einen Bescheid der Agentur für Arbeit belegen. Für die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten benötigen die Rentenberater die Geburtsurkunden der Kinder. Selbst wenn der Antrag 3 Kalendermonate nach Erreichen des Rentenalters gestellt wird, gilt das noch als rechtzeitig. In dem Fall wird die Rente rückwirkend gezahlt. Wer aber mehr als 3 Monate verstreichen lässt, muss mit Einbußen rechnen, warnt Rentenexperte Wilze, denn
geht der Antrag später ein, wird die Rente frühestens vom Antragsmonat angeleistet, hier gibt es halt keine rückwirkende Zahlung.
Stellt sich bei der Berechnung heraus, dass die Rente nicht zur Sicherung des Lebensunterhaltes genügt, besteht nach den Worten von Dirk Wilze Anspruch auf die Grundsicherung.
Im Rentenbescheid geben wir unseren Kunden einen Hinweis. Die Grundsicherung können unsere Kunden von ihrer Stadt oder Gemeinde erhalten. Die Deutsche Rentenversicherung nimmt aber gern den Antrag entgegen und leitet ihn dann weiter.
Es kann also nie schaden, die zugeschickten Rentenauskünfte ab dem 55. Lebensjahr genau zu lesen, um möglichen Finanzierungslücken im Alter noch vorbeugen zu können.
Was Sie bei der Altersrente und ihrer Beantragung beachten müssen, hat Klaus Deuse im Verbrauchertipp zusammengetragen. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag und meinem Kollegen Dirk Oliver Heckmann. Dort erfahren Sie unter anderem, wie es um die Debatte über den Lobbyregister im Bundestag steht. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.